Hey, hier ist die Sascha. Bevor es gleich losgeht, habe ich eine wichtige Ankündigung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig oder man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich maximal 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag. Und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilos loszuwerden. Und hier kommt das Wichtigste. Bis zum 8. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt. Alle, die sich bis dahin anmelden, bekommen einen Spezialpreis. Aber Achtung, Achtung, diese Aktion gilt nur bis 8. Dezember Mitternacht. Verpass also deine Chance nicht, reservier dir gleich deinen Platz und spar auch noch dabei. Also wie wär's? Meld dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Nochmal, der Link ist faustformel, wie die Faust und die Formel.com/SOS.
Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek, ich bin Ernährungstherapeutin und heute beantworte ich eure fetten Fragen, alle Fragen zum Thema Fett, die ich gekriegt habe seit der Fett-Folge und der Omega-3-Folge. Ihr habt mir Gott sei Dank genug Fragen geschickt, dass ich eine ganze Folge ausgeht. Das finde ich immer angenehmer, dass es um ein Thema geht. Also heute reden wir über Fette und Öle. Die Clara auf Spotify, kann nicht reden, es ist zu heiß. Die Clara auf Spotify hat mich gefragt, wenn man Olivenöl nimmt zum Braten, darf es auch extra vergine Olivenöl sein? Ja. Das Gerücht, dass man mit Olivenöl nicht braten soll, ist ein Gerücht. Da gibt es Studien, dass es sehr, sehr stabil ist. Das gilt natürlich in einem gewissen Maß. Das ist noch immer nicht das beste Öl zum Frittieren oder wenn ihr Dinge habt, die ihr sehr, sehr, sehr heiß braten müsst. Es geht darum, die Pfanne ist vom Gargut bedeckt. Also ihr bratet Zwiebeln an oder viel Gemüse oder so. Dann ist ja das Gargut quasi verteilt in der Pfanne und es gibt wenig freie Stellen. Ja, und das Gargut enthält Wasser, praktisch immer, und damit wird die Temperatur runtergeholt. Und wenn es aber das Öl alleine der Pfanne ist oder nur in der Mitte ist ein klitzekleines Filetsteak und rundherum ist ganz viel freie Ölfläche, dann kann das Öl schon so heiß werden, dass es den Rauchpunkt und darüber erreicht und das ist dann nicht gut. Die Frage war ja hier auch nicht nur Olivenöl, sondern darf man auch das kaltgepresste, das gute, das teure Olivenöl nehmen? Und ja, das darf man, das ist überhaupt kein Problem. Es kann schade ums Öl sein. Ja, das ist einfach so, dass du sagst, ja, das ist ein wirklich wertvolles, tolles, kaltgepresstes Bio-Olivenöl. Dann ist es ein bisschen schade vielleicht, wenn man es zum Braten verwendet. Aber das ist das Kriterium. Ich sage immer, die Studien, die zeigen, dass die mediterrane Ernährung so gesund ist, und zwar traditionell gesund ist, in der ursprünglichen Version, wie sie halt gegessen wurde in den Ländern ums Mittelmeer herum. Olivenöl spielt da eine sehr große Rolle und es soll einer der Faktoren sein, warum diese Ernährung so gesund ist. Und ich sage, der Bauer in Kreta hatte nur ein Olivenöl. Das, was er von seinen Bäumen gepresst hat. Da hat er das nicht noch raffinieren lassen und hatte verschiedene, sondern der hatte das Öl. Ja, und das war kalt gepresst, weil da gab nichts anderes. Und deswegen, ja, das darf man nehmen. Aber wenn ich jetzt eben ein Steak brate, ja, und ich habe jetzt eben eine Pfanne und da kommt das Öl rein und dann nur in der Mitte das oder 1-2 kleine Stück Fleisch, dann würde ich auch mal Butterschmalz, Kokosfett mag ich vom Geschmack nicht, wäre aber sehr stabil, nehmen und vielleicht nicht unbedingt das Olivenöl. Aber wenn es nicht zu heiß wird, geht auch Olivenöl. Ja, also das wäre das eine. Die Daniela. Wie sieht der Gehalt von Omega-3, da haben wir geredet darüber, dass es sehr viel in Fisch ist, in Garnelen, Muscheln und Meeresfrüchten aus? Ist es mit Fisch vergleichbar oder verhältnismäßig wenig? Also, da ist Omega-3 drinnen, EPA und DHA, auch in einem vernünftigen Verhältnis, aber viel weniger, weil wenn ihr denkt an Shrimps, die sind jetzt nicht so fett wie Lachs oder auch ein Hering. Ja, das ist, merkt man schon an der Konsistenz. Das heißt, Shrimps oder auch Muscheln haben auf 100 Gramm ungefähr ein halbes Gramm Omega-3, also EPA und DHA, also 0,5 Gramm. Und Lachs oder auch Hering haben so zwischen 2 und 3 Gramm aufs gleiche Gewicht. Und nachdem ja Shrimps sehr leicht sind und Lachs ein bisschen schwerer ist, ist es schon eine relativ große Menge oder auch bei Muscheln eine relativ große Menge, die man essen müsste, um auf Omega-3 zu kommen. Aber natürlich, es ist drin, es ist gut. Es macht aber einen großen Unterschied, wie die Tiere, also zum Beispiel die Shrimps, gefüttert wurden. Wenn die aus Wildfang sind oder ein marines Futter gekriegt haben, also ich kenne mich da nicht aus, ich sage es gleich, das habe ich jetzt nur nachgelesen. Konventionelle Zuchten verwenden zum Beispiel Getreide und Soja und solche Sachen scheinbar. Bitte korrigiert mich, wenn das falsch ist. Ich habe es nur gelesen. Und Wildfang oder natürlich marines Futter, also wenn sie Fischmehl kriegen, vermute ich jetzt mal, dann haben die mit konventionellen Zuchtfutter haben die wesentlich weniger als Wildfang. Und beim Wildfang und beim Marinenfutter haben sie eben 350 Milligramm bis 500 Milligramm. Und bei den normalen, bei einer konventionellen Zucht ist es dann viel, viel weniger, um die 100 Milligramm. Das ist dann schon sehr wenig. Das EPA- und DHA-Verhältnis, zu dem kommen wir gleich, ist da recht gut, ist total okay. Also wie gesagt, eine gute Quelle, spricht nichts dagegen. Man muss nur sagen, die Muscheln filtern das Wasser. Also man muss immer schauen, wo man diese Dinge auch herkriegt, in welchem Wasser die geschwommen sind. Weil sonst hat er wie bei allen Dingen aus dem Meer heutzutage vielleicht auch Dinge dabei, die man nicht konsumieren will. Die nächste Frage, das ist auch die Daniela, die hat eine zweite Frage geschickt. Wir ergänzen in der Familie Omega-3 mit Kapseln. Mein Mann nimmt 3 Stück am Tag. Ist es besser, die Menge aufzuteilen oder soll man alle zu einem Zeitpunkt nehmen? Ja, also 3 am Tag finde ich übrigens recht viel. Man sagt zwar bis 5 Gramm am Tag, eine recht große Menge, soll es total okay sein. Trotzdem ist die Frage, gibt es irgendwelche gesundheitlichen Probleme? Nimmt er vielleicht noch andere Medikamente wie Blutverdünner oder so? Deswegen bei solchen Mengen würde ich es dann doch vielleicht ein bisschen ärztlich abklären lassen und besprechen, ob da nichts dagegen spricht, weil alles, was eine Wirkung hat, kann auch Nebenwirkungen haben. Und gerade Omega-3 ist ja zum Beispiel auch blutverdünnend, was eine gute Wirkung ist, aber nicht, wenn man vielleicht auch Blutverdünner nimmt. Und deswegen bei großen Mengen, die ihr euch selbst verschreibt, fragt dann vielleicht einmal euren Arzt oder Ärztin, ob das eh okay geht. Das gilt für alle Dinge, wenn ihr Krankheiten habt, immer alle Änderungen, vor allem auch bei Nahrungsergänzungsmitteln, bitte medizinisch abklären lassen. Dinge, die eine Wirkung haben, haben Nebenwirkungen. Ja, immer. Und deswegen muss man das immer checken lassen. Jetzt sind wir, haben wir gesagt, okay, er nimmt 3 am Tag, soll er die aufteilen, früh, Mittag, Abend oder soll er die alle auf einmal essen? Und bei Omega-3, wie bei allen Fetten, ist es so, also wir schlucken die runter, dann im Magen passiert damit nicht viel. Und dann im Zwölffingerdarm, der ist direkt nach dem Magen, da wird es jetzt zerlegt und verpackt. Und dafür brauchen wir Galle, die Gallenflüssigkeit. Ja? Und wenn jetzt da genug Fett daherkommt, dann entleert sich unsere Gallenblase und spritzt diese Gallenflüssigkeit da rein. Und das erlaubt uns jetzt, das Fett so zu verpacken, dass wir es aufnehmen können. Dazu müssen wir aber ausreichend Fett gegessen haben. Das heißt, manche sagen 11, manche sagen 14 Gramm, muss man zu einer Mahlzeit gegessen haben, damit sich die Galle ordentlich entleert und wir dieses Fett aufnehmen. Und das ist jetzt einfach die Frage, die ich hätte, ist es sichergestellt, dass er ausreichend Fett gegessen hat bei dieser Mahlzeit, wenn er die Tablette genommen hat? Was ich auf keinen Fall machen würde, ist diese Kapsel irgendwann zwischendrin zu nehmen. Ja, na, ich trinke in der Früh nur einen Kaffee, aber ich nehme noch schnell meine Tabletten und dann gehe ich. Ja, das ist schön, aber das war leider, jetzt landet die leider unverbraucht im Klo, weil die wirst du schlecht oder weniger aufnehmen. Sie muss zu einer Mahlzeit gegessen werden, die ausreichend Fett enthält. Ausreichend Fett bei einer normalen Mahlzeit braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Ja, sobald ihr Butter am Brot habt, sobald ihr ein bisschen mit Öl gebraten habt, sobald ihr ein Stück Käse gegessen habt, habt ihr immer genug Fett dabei, weil 14 Gramm ist nicht viel. Es geht nur darum, ich nehme es nebenbei, ich habe nur ein Skier, hat praktisch kein Fett, mit ein paar Haferflocken und einem Stück Obst in der Früh gegessen und nehme jetzt noch meine Fischölkapsel. Das ist zu wenig. Ich trinke nur einen Kaffee und nehme eine Kapsel, ist zu wenig. Ich habe es vergessen, ich nehme es kurz zwischendurch. Das ist dann alles zu wenig, dann wird es nicht effektiv aufgenommen und das wäre schade um das teure Zeug. Und deswegen schaut ihr, dass ihr das unbedingt zu einer Mahlzeit esst. Und dann, glaube ich, ist es relativ egal. Ich habe jetzt dazu nichts gefunden, ob es besser ist, es aufzuteilen oder nicht. Mir wäre das Wesentliche zu einer Mahlzeit, die ausreichend Fett enthält. Und dann, glaube ich, ist es ziemlich egal, weil ihr darfst ja nicht vergessen, du isst jetzt 5 Gramm. Ja, und 5 Gramm sind 200 Gramm Lachs. Ja, die isst du ja auch auf einmal. Also dein Mann isst sicher ganz gerne mal 200 Gramm Lachs, das ist eine recht große Portion, aber 200 Gramm Lachs ist eine essbare Portion und die hat dann so um die 5 Gramm. Und das isst man auch auf einmal, deswegen Also da würde ich, das wäre mir egal. Die Claudia fragt, eine Frage fällt mir noch ein. Was sagst du zu Würfelfisch? Da habe ich kurz nicht gewusst, was sie meint. Also Dorschfilet, sagt sie. Das ist der einzige Fisch, den meine Kinder essen. Okay, Dorschfilet, wenn ich das richtig verstehe, bitte liebe FischexpertInnen, korrigiert mich, ist einfach ein großer Fisch, der wird einfach auf dem Boot in Würfel geschnitten, weil er sich dann besser in diese Packung pressen lässt, wenn er halt würfelig ist und nicht in Filets. Ja. Und es gibt einfach Fische, die einfach groß sind und die werden halt in Würfel geschnitten. Das ist weder gut noch schlecht. Das sagt gar nichts darüber aus. Also der Fisch ist ein total guter Fisch. Ja, der ist einfach so groß, dass man in Würfel schneiden kann und nicht das Filet da reinlegt. Was anderes ist es, wenn ihr anfangt, das zu panieren. Also die Fischstäbchen. Weil die Panade ist halt frittiert. Das ist nie ideal. Auch wenn ihr sie danach im Ofen macht, sie war irgendwann frittiert. Das ist nie so ideal. Und da habe ich irgendwann mal eine Studie gelesen, Jahre her, dass das quasi dann den guten Effekt der Fischöle quasi neutralisiert, weil da kommt das Schlechte dazu und das Gute. Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall nicht so ideal, als wenn es unpaniert essen würdet. Das ist klar. Die Form des Fisches, ob der ein Würfel ist oder ein Filet, ist ziemlich egal. Ja, was man schauen muss, ist, ob Dorsch oder was immer ihr dort kauft, wieder gefangen wurde, einfach aus Umweltgründen, ob der schon sehr überfischt ist, wie das einfach ausschaut. Da gibt es von Greenpeace und anderen gibt es so Fischführer, da kann man nachschauen, welche Sorten man eher weniger essen sollte, aus welchen Gebieten, welche schon extrem überfischt und bedroht sind und welche total okay ist. Da habe ich jetzt den Dorsch nicht im Kopf, aber ich weiß, dass sehr, sehr viele Fischarten schon überfischt sind. Das wäre mir persönlich ein Anliegen. Ist natürlich eine, muss man wissen, ob man fragen, ist individuell verschieden, wie wichtig einem da die Umwelt ist. Die Sabine, meine Frage wäre es mit den Omega-3-Kapseln nehmen, ja oder nein? Also, da gibt's noch mehrere Fragen zu den Kapseln. Es ist so, ich bin immer ein Fan von Food First. Ja, also ich versuche so viel Nahrung zu kriegen. Und dann gibt es einfach Phasen, wo man vielleicht weniger fetten Fisch isst oder nicht so mag oder so. Und es gibt einfach Studien, die zeigen, die positiven Effekte von Fischölkapseln, auch diese ganzen Untersuchungen zu Omega-3, werden ja mit Kapseln gemacht. Also die lassen sie ja in den seltensten Fällen Fisch essen. Die meisten, damit sie standardisiert wissen, wie viel Omega-3 haben diese Menschen zu sich genommen, gibt man denen Kapseln. Und deswegen sind die Studien mit Kapseln. Und da gibt es einfach Studien, die zeigen, wie nützlich das ist, vor allem für die Herzgesundheit. Deswegen, ich ergänze auch, aber ich nehme es nicht jeden Tag, sondern so nach Lust und Laune ein Gefühl, wie ein Nahrungsmittel halt auch. Und jetzt ist es so, dass Omega-3, was wir da nehmen, ist ja Fischöl oder kommen gleich auch noch zu Algenöl. Das ist ja im Grunde ein Nahrungsmittel. Ja, wenn ihr Vitamin C zu euch nehmt oder Magnesium, ist es ja isoliert. Vitamin C oder Magnesium kommt ja so in der Natur nicht vor, einzeln. Ja, das ist ja immer gebunden in irgendwas. Aber Fischöl ist im Fisch einfach so drinnen, wie es dann in der Kapsel ist. Also, ich weiß nicht, ob die den auspressen, aber quasi, wenn ich, so wie Olivenöl, man presst die Olive, man presst den Fisch. Das ist ein Scherz. Und dann habt ihr Fischöl. Es ist also im Grunde ein Nahrungsmittel in der Kapselform. Von dem her sehe ich das ein bisschen anders als andere Nahrungsergänzungsmittel für mich. Ganz wichtig ist, ihr müsst auf die Qualität achten. Da gibt es immer wieder Untersuchungen, die zeigen, dass die Qualität hier eine riesige Rolle spielt und sehr, sehr, sehr große Unterschiede sind. Und dass viele Produkte, die man kaufen kann, auch schon vor Ablauf des Mindesthaltbardatums eigentlich ranzig sind. Und ranzige Öle, vor allem so empfindliche Öle wie Omega-3, sind dann richtig, richtig schädlich. So werden auch mit Krebs in Verbindung gebracht. Also das ist richtig schädlich, ranzige Öle zu essen. Das stimmt für alle ranzigen Öle. Aber nochmal besonders für Fischöle. Das heißt, wenn ihr eine Packung aufmacht und es riecht schon leicht fischig, dann wisst ihr, da drinnen sind ranzige Öle. Aber ihr werdet es nicht immer riechen, weil oft sind sie schon in den Kapseln drinnen, angeblich, laut diesen Untersuchungen, auch schon leicht oxidiert, also leicht ranzig. Wie ich mir da behelfe, ist, dass ich sage, okay, dann suche ich mir große Firmen aus, die hohe Standards haben, wie die vielleicht nach Medikamentenstandard produzieren, die zumindest GMP, Good Manufacturing Practices, ein Label haben, die betonen, wie sorgfältig sie damit umgehen, wie oft sie das prüfen und nicht irgendein Präparat, weil es billiger ist. Also das finde ich schon ganz, ganz wichtig, weil eben gerade hier das ein echtes Problem sein soll, dass man oft leider schon verdorbene Kapseln kaufen kann. Deswegen schaut es, dass ihr Firmen habt mit einem guten Ruf, die eben auch, ich mag zum Beispiel auch gerne, die so verblistert sind, die einzeln verpackt sind, weil sobald die Flasche offen ist, kommt da mehr Luft dazu und solche Dinge. Also einfach schaut drauf, wo die Qualität, wo das Zeug herkommt. Betonen Sie, dass es reinigen oder dass es eine sehr reinen Quelle ist, weil im Meer sind Schwermetalle und im Fett lagern sich Schadstoffe an. Also wird das Öl irgendwie gereinigt, bevor das in der Kapsel kommt? Das sollte euch erklärt werden. Und dann, wie sehr betonen Sie den Qualitätsstandard Ihrer Herstellung? Ist es Ihnen ein Anliegen und ein so großes Anliegen, dass Sie es euch auf der Webseite und auf der Packung erzählen? Dann ist es ein gutes Zeichen. Die Manuela auf Spotify hat mich gefragt, da gab es mal eine Folge von Omega-3, Omega-6 und dem EPA-DHA-Verhältnis, worauf man achten sollte. Es wäre sehr interessant, nochmal zu hören. Also Omega-6 zu Omega-3 haben wir noch nicht besprochen. Ich habe nur über Omega-3 geredet. Über Omega-6, das sind die Pflanzenöle wie Sonnenblumenöl, Distelöl, solche Sachen, die haben viel Omega-6. Da können wir mal drüber reden, wenn ihr wollt. Ich würde jetzt hier ganz gern, das ist, sprengt ein bisschen heute die Folge, zum EPA-DHA-Verhältnis was sagen. Also EPA-DHA sind die Formen von Omega-3. Ich habe es damals erklärt, könnt ihr euch die Folge nochmal anhören. Es gibt, wir fangen an mit ALA, Alpha-Linolensäure. Die Alpha-Linolensäure, ich habe das damals vereinfacht gesagt, ist die pflanzliche Form. Ich mache hier extra in der Luft Anführungszeichen für die, die mich nur hören, nur um euch das vereinfacht zu erklären. Dann muss es im Körper 3-4 Mal umgewandelt werden und dann haben wir EPA oder DHA. Und das ist die Form, die unser Körper dann gut verwenden kann und auch für unser Gehirn verwendet wird oder entzündungshemmend sein kann. Auch ALA wird verwendet, ist wichtig für schöne Haut und solche Sachen, aber EPA-DHA ist die wichtige Form, die wir brauchen, eben für Herz-Kreislauf-Gesundheit. Die habe ich die tierische Form genannt. Ja? Und weil da kommt nämlich dann noch eine Frage, Fistasara6396 auf YouTube. Ich habe noch eine Frage, was ist mit Algenöl als Omega-3-Quelle? Können wir das auch schlechter verwerten? Weil ich habe gesagt, das andere muss umgewandelt werden und die Umwandlung von dieser pflanzlichen auf die tierische Form ist so schlecht und ich findet so minimal statt, dass wir eben die tierische Form zu uns nehmen müssen. Und wie gesagt, es war eine sehr vereinfachte Darstellung, weil die meisten Pflanzen eben nur ALA haben und kein EPA und DHA, die Algen aber schon. Die Algen enthalten EPA und DHA und deswegen verwerten wir die gleich gut. Und jetzt kommen wir zurück zur Frage von vorher von der Manuela. Was ist mit diesem Verhältnis? Es ist so, dass beide wichtig und essentiell sind, EPA und DHA. Also beide brauchen wir. Aber es gibt so ein paar Untersuchungen, die sagen, dass wenn man zu viel DHA im Verhältnis zu EPA hat, dass es dann diese entzündungshemmende Wirkung, die wir ja haben wollen von dem Zeug, bremst oder überhaupt stoppt. Ja? Andere sagen, na, es ist immer gut, aber wir brauchen halt von beiden genug. So, ja, das Verhältnis ist nicht so tragisch, aber wir brauchen halt von beiden genug. Aber ich habe eben auch welche gefunden, die sagen, nein, wir wollen nur maximal doppelt so viel oder doppelt so viel EPA wie DHA haben, aber nicht 5-mal so viel DHA wie EPA. Also es sollte immer mehr EPA als DHA sein. Ja, 1,5 bis 2-mal so viel wie DHA. Und das kann bei den Algenölen manchmal ein Problem sein. Das wissen inzwischen die Hersteller und sie haben jetzt irgendwie es geschafft. Echt, seit der letzten Folge letztes Jahr, da haben fast alle Algenöle, die ich angeschaut habe, irrsinnig viel DHA und praktisch kein EPA gehabt. Und jetzt plötzlich sehe ich überall Produkte, die ein tadelloses Verhältnis haben mit doppelt so viel EPA wie DHA. Also auch die Hersteller finden das scheinbar einen wichtigen Aspekt und haben das angepasst. Und dann spricht nichts gegen Algenöl. Du nimmst es gut auf, weil da gibt es nämlich noch eine Frage, das war die dritte, die Elke, die gesagt, sie nimmt jeden Tag einen Teelöffel Algenöl, ob sie damit gut versorgt ist. Also ein Teelöffel, glaube ich, hat ungefähr 5 Gramm, auch bei Öl, das wäre eine gute Menge. Erstens einmal, schau dir an das EPA-DHA-Verhältnis von dem Öl, das du gekauft hast. Ist da genug EPA drinnen? Also auf jeden Fall mehr EPA als DHA, ideal 2:1. So, das andere ist, in einer Flasche ist es relativ viel, sobald die Flasche offen ist, ist es relativ viel Sauerstoff ausgesetzt. Also wenn du denkst, die Oberfläche von dem Öl, das da oben steht, ist ja mit Luft in Kontakt. Und deswegen, da ist vermutlich was zugesetzt, um die Oxidation zu bremsen und eben das zu konservieren und zu beschützen. Trotzdem, ich würde es auf jeden Fall im Kühlschrank lagern und schauen, dass ihr das schnell verbraucht, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, Oxidation, also ranzig werden, ist bei Fischölen, also bei empfindlichen Omega-3-Ölen, auch bei Algenöl, ein echtes Problem. Die Silvia hatte auch eine Frage zu Kapseln, aber auch, sie sagt, ich verwende für Salate lediglich Leinöl, weil ich den Geschmack liebe. Ich dachte bisher, dass es deutlich gesünder ist als Olivenöl. Stimmt das denn nicht? Wir wissen, die mediterrane Ernährung, habe ich vorher schon erwähnt, das ist einer so der Standard, wo man sagt, wir wissen, die mediterrane Ernährung gilt als allgemein als eine sehr gesunde, wahrscheinlich eine der gesündesten Ernährung als Gesamtkonzept, die wir so kennen. Ja? Und die mediterrane Ernährung basiert auf Olivenöl. also in praktisch allen Ländern, ich vermute mal in allen Ländern, aber vielleicht irgendeinem nicht, aber Griechenland, die ganzen mediterranen Länder haben die Basis der Ernährung ist Olivenöl und das soll einer der wichtigen Aspekte sein, warum diese Ernährung so gesund ist. Das heißt, wir haben viele Daten und viele Studien, die zeigen, Olivenöl als Hauptöl in der Ernährung ist was Gutes. Diese Studien haben wir für Leinöl nicht. Es gibt einfach keine Völker, wir haben keine Langzeitstudien, also zumindest haben wir keine gefunden, wir haben gesucht, keine Langzeitstudien, wo Leinöl das Hauptöl ist, das in größeren Mengen praktisch jeden Tag gegessen wird. Weil wenn du es für einen Salat verwendest, dann ist es schon eins deiner Hauptöle, das ist schon, da kommen ja echte Mengen zusammen. Da isst du ja mehrere Esslöffel, ja, vielleicht jeden Tag sogar. Unabhängig davon ist Leinöl extrem wertvoll und hat eben viel ALA, das ist diese pflanzliche, unter Anführungszeichen pflanzliche Form von Omega-3, die erst umgewandelt werden muss, die aber an und für sich auch gesund ist und ist ein ganz, ganz tolles Öl. Ich kann dir jetzt nur einfach keine Daten geben, die sagen, ja, also im Vergleich zu, wenn du 80 Jahre alt wirst und du hast Olivenöl viel gegessen im Salat, war das besser oder schlechter im Vergleich zu Leinöl, das haben wir nicht. Und es ist so, dass Leinöl einfach Omega-3s sind erstens sehr empfindlich, die können sehr schnell ranzig werden, wie vorher, gehören in den Kühlschrank, in einer dunklen Flasche und wenn sie offen sind, schnell aufbrauchen. Das ist ganz, ganz wichtig bei all diesen Ölen, besonders bei Leinöl. Und dann ist es so, dass das schon auch eine Wirkung haben kann, eben auf Blutverdünnung. Das sind sehr empfindliche Öle, die auch im Körper beschützt werden müssen von Antioxidantien, weil sie sonst auch im Körper ranzig werden können. Also ein Antioxidans ist gegen die Oxidierung. Oxidierung ist eine Sauerstoffsache, das ist, wenn Öle ranzig werden. Das heißt, wenn du viel davon isst, braucht dein Körper, das kann er, da hat er genug Systeme, aber er verbraucht dafür dein Vitamin C und deine Antioxidantien, die du so hast. Ja? Und ich habe einfach keine Daten dazu, ja, was das langfristig macht, also ob das besser oder schlechter ist als Olivenöl. Grundsätzlich sage ich, spricht nichts gegen Leinöl, aber bei Olivenöl weiß ich es auf jeden Fall fix. Mo Düsseldorf 01, ich glaube, es war YouTube. Es gibt Länder, die früher keinen Fisch kennen. Wie haben die Menschen Omega-3 bekommen über tausende von Jahren? Also erstens einmal weiß ich nicht, wo das so hinstellen kann, weil ich kenne kein Land, das keine Flüsse oder Seen hat. Die meisten Menschen müssen eigentlich in Nähe am Wasser leben, weil die brauchen einen Fluss. Und dann schwimmen da auch irgendwie Krebse und Fische und so. Also deswegen, dass die Menschen über tausende von Jahren keinen Fisch oder keine Tiere aus Seen und Flüssen gegessen haben, halte ich persönlich für ein Gerücht. Aber da müsst ihr Historikerinnen befragen. Darüber hinaus ist Omega-3 auch in dem Fleisch, den Eiern und der Milch von Tieren enthalten, in kleineren Mengen, aber es ist enthalten, wenn sie artgerecht gehalten wurden und auf der Weide sind. Also da geht es scheinbar bei Heu schon weniger als bei Grünzeug. Also die müssen wirklich auf der Weide gehalten werden oder bei Wildtieren. Und über tausende von Jahren reden wir ja hier von Wildtieren. Und das heißt, kleine Mengen hast du dort auch. Wir wissen, wenn wir Hühner, Bodenhaltung halten und quasi normal ernähren, also Soja und Mais kriegen die dann meistens, im Vergleich zu Hühnern, die wirklich Zugang zu Grünzeug haben, also zu einer Weide, wo sie auch einmal einen Wurm picken können, ein bisschen Grünzeug essen können, dann hat dieses Ei ein völlig anderes Fettverhältnis, also von Omega-6 zu Omega-3 und wesentlich mehr Omega-3 als das, das eben nur Soja und Mais gekriegt hat. Und deswegen, die Ernährung des Tieres spielt hier eine große Rolle und wie gesagt, ich bezweifle das sehr stark, dass sie nichts aus dem Fluss oder aus dem See gegessen hätten. Aber La Baustelle, glaube ich. Was ist mit all denjenigen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren? Und da sagt die Katrin gleich hinten nach, ich ernähre mich vorwiegend vegan, weniger aus moralischen Gründen, sondern weil es mir einfach gut tut. Mit dem Omega-3 habe ich mich schon auseinandergesetzt und nehme mehr oder weniger regelmäßig vegane Omega-3-Kapseln, über die haben wir geredet, das ist das Algenöl. Genau, also sie fragt dann, ob sie Fischölkapseln besser nehmen sollte. Also sie ist auch vegan, also was machen Veganer oder Vegetarier, die keinen Fisch essen wollen? Ich sage es ganz ehrlich, ich finde es nicht die ideale Ernährung, weil eben da ein Mangel entstehen kann, vor allem bei Veganern. Vegan ist sehr schwierig, finde ich, so zusammenzustellen, dass der Körper alles kriegt und muss supplementieren. Und dann müsste man wahrscheinlich auch Algenöl supplementieren, damit sich das ausgeht. Und sonst muss man halt hoffen, dass der Körper das Leinöl und die Omega-3s aus den pflanzlichen Sachen, eben Leinöl, Walnüsse, Hanf und diesen Sachen umwandeln kann. Ich bin deswegen kein Fan von veganer Ernährung. Vegetarisch wird es besser, aber da geht es natürlich auch wieder um die Qualität der Lebensmittel, die ihr esst, weil früher haben halt Eier aus Weidehaltung, haben wir Omega-3. Es wäre wahrscheinlich gesünder, ihr würdet es erwägen, Pesketarier zu werden, also auch Fisch zu essen. Ich bin Allesesserin, ich sage gleich, da spricht einfach sehr, sehr viel dazu. Das ist einfach dieses, vielleicht auch vorher historisch, die Menschen, die nie Fisch gegessen haben, das ist nur so ein Gedanke für euch zum Nachdenken. Überlegt mal, also es gibt so Theorien, dass der Mensch sich zum Menschen entwickeln konnte, weil er Zugang hatte zu Nahrung aus dem Wasser. Ja, und wenn ihr euch überlegt, wo sind Hochkulturen entstanden? Wo sind eben diese ersten Hochkulturen, reiche Städte, Wissenschaft, diese Kunst, wo ist das alles entstanden? Dann ist es irrsinnig oft in der Nähe von Küsten. Vielleicht hat sich das nicht zu uns durchgesetzt, dass die Gebirgshochkulturen wir die nie gefunden haben, aber das ist in Küstennähe, weil dort einfach eine extreme Nahrungsvielfalt ist. Ich sage nicht, dass es nur das Omega-3 und die Fische sind, sondern einfach, dass du das Fisch, da hast du das Meer, da hast du das Land, da hast du eben verschiedenste Dinge, da hast du viel Jod, da haben wir ganz viele Nährstoffe und das soll schon einen Unterschied gemacht haben für die Entwicklung des Menschen. Das ist nur so eine Theorie, die ein paar Leute haben. Ich finde sie total spannend, deswegen habe ich gedacht, ich erzähle sie euch. Und wenn du jetzt ganze Nahrungsmittelgruppen ausschließt aus ethischen, moralischen Gründen, dann hast du diese Vielfalt einfach automatisch nicht. Und das kann man bewusst darauf verzichten oder muss halt schauen, wie man ergänzt. Aber deswegen finde ich das halt nicht die ideale Ernährung. Fleisch wegzulassen ist überhaupt kein Problem. Fisch wegzulassen finde ich aus dem Grund ein bisschen problematischer. Aber wie gesagt, heutzutage kann man mit Algenöl ergänzen, aber dann solltet ihr das auch. Anti-Herdentier auf YouTube sagt, ein Karpfen ist gegenüber einem Hering keine gute Alternative. Ein Hering liefert etwa 4-mal so viel Omega-3 wie Karpfen. Er hat absolut recht, das stimmt. Aber der Karpfen ist ein Süßwasserfisch und ein Pflanzenfresser. Das heißt, wenn wir im Gegensatz zur Forelle oder zum Saibling, die wir, wenn wir sie züchten, meistens mit Fischmehl gefüttert werden. Ich weiß, es gibt auch welche, die jetzt mit Getreide und Soja gefüttert werden, aber meistens mit Fischmehl gefüttert werden, wenn man sie artgerecht hält, brauchen wir das beim Karpfen nicht. Und das ist wahnsinnig gut für unsere Ressourcen, unseren ökologischen Fußabdruck. Und ja, da ist weniger drin, aber wisst was? Es ist trotzdem was drinnen. Und wir verbrauchen keine Meeresressourcen, die eh schon sehr, sehr, sehr knapp werden bei uns. Deswegen, wir können regional züchten. Er ist viel umweltfreundlicher. Ich bin ein totaler Fan davon, dass wir lernen, mehr Karpfen und andere Pflanzenfresser, es gibt noch ein paar andere, zu essen, zuzubereiten und die mehr fördern bei uns und nicht nur eben gerade wegen dem Fischöl vielleicht auf das Meer zurückgreifen. Und jetzt noch eine Nicht-Fischfrage zum Schluss von der Nini. Könntest du mir noch sagen, wie ich Nüsse und Samen am besten lagere? Müssen geriebene Nüsse oder Hanfsamen in den Kühlschrank? Ich habe mal gehört, dass man geschrotete Leinsamen sogar im Tiefkühlfach lagern sollte. Ich habe vorher gesagt, das Leinöl ist sehr empfindlich und damit ist es, wenn der Samen noch ganz ist, dann hat die Natur dafür gesorgt, dass der geschützt ist, weil er sollte nicht ranzig werden, bevor er keimen kann, bevor er mit Wasser in Berührung kommt. Ja? Das heißt, der Samen als Ganzes ist noch recht geschützt. In der Sekunde, wo du den auspresst oder eben schrotest und malst, dann macht man diese äußere Schutzschicht kaputt und jetzt ist das Innere ganz viel Sauerstoff ausgesetzt. Sauerstoff, Oxidation heißt ranzig und das heißt, dann werden sie sehr, 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 sehr schnell ranzig und deswegen müssen wir die ganz, ganz vorsichtig beschützen. Das heißt, ganze Nüsse kann man ruhig einfach kühl und trocken draußen aufbewahren. Walnüsse finde ich ja schon oft ein bisschen problematisch, weil die Walnüsse sind ja nicht mehr ganz. Also auch wenn du Walnusshälften hast, ist die Walnuss ja trotzdem auseinandergebrochen und hat eine Stelle. Und ich finde oft sogar, dass wenn man sie kauft, die schon leicht ranzig riechen, wenn sie spät im Jahr sind. Also Walnüsse werden ja im Herbst geerntet. Und wenn du jetzt im Juli, August Walnüsse kaufst, sind die ja vom Vorjahr. Und je nachdem, wie die gelagert wurden, können die dann schon ein bisschen ranzig riechen, finde ich manchmal. Deswegen achte ich da sehr, sehr, sehr auf die Qualität, auf die Hersteller, welche Marke, von wem ich sie kaufe, wo ich vertrauen kann, dass die Qualität passt. Aber da kann es auch eben hilfreich sein, wenn man die zum Beispiel in den Kühlschrank oder in den Tiefkühler sogar tut. Wenn ihr geschrotete Leinsamen kauft, sind die in dieser Packung drin in einer Schutzatmosphäre. Da sind sie noch geschützt. In der Sekunde, wo ihr das aufmacht, beginnen die ranzig zu werden und es geht rasend schnell. Das gleiche gilt für gemahlene Nüsse, wenn ihr die kauft, für Kuchenbacken zum Beispiel. Gemahlene Nüsse in dieser Packung drin sind absolut sicher, sind total okay. In der Sekunde, wo ihr es aufmacht, beginnen die ranzig zu werden. Das heißt, kauft nur so viel, wie ihr schnell verbrauchen könnt. Bewahrt die nicht lange zu Hause auf, nachdem die Packung geöffnet wurde. Oder bei Leinsamen oder ich mache es auch bei Chia, zum Beispiel, wenn ich das in ein Müsli oder irgendwas verwenden will, dann schrote ich die frisch zu Hause. Also ich habe verschiedene Küchenmaschinen, jeder Mixer kann das eigentlich ganz gut, weil die willst du ja nur so anknacken, dass sie leicht geschrotet sind, sodass wir beim Runterschlucken, beim Verdauen auch an das Innere kommen. Gerade bei Leinsamen ist es ja so, dass die entwickeln doch diesen Schleim, wenn man sie einweicht. Und das ist ein löslicher Ballaststoff, der total super ist. Aber das macht sie auch schwieriger, dann zu zerkauen. Und oft gehen die unzerkaut durch. Und wenn sie unzerkaut durchgehen, sind wir nie an das Innere, an die guten Omega-3-Fette gekommen oder auch das Eiweiß, das da drinnen ist. Und deswegen ist es schon gut, wenn man die ein bisschen anknackt oder schrotet, sodass unsere Verdauungssäfte da auch reinkommen können oder sie gut kaut. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Und dann eben, ich habe zum Beispiel zu Hause eine kleine Kaffeemühle, die ich nur für Gewürze und Leinsamen verwende. Also nicht für Kaffee, sondern den Zimt mahle ich dort frisch oder eben nicht irgendwelche Gewürze mahle oder eben die Leinsamen mache ich da auch drinnen. Also das wäre eine Möglichkeit, sie immer frisch zu mahlen. Und wenn sie gemahlen sind, schnell aufbrauchen und sonst auf jeden Fall kühl, auf jeden Fall luftdicht, ganz wichtig, kühl und es gerne auch im Kühlschrank oder im Tiefkühler aufbewahren. Das ist eine sehr gute Idee. Okay, ich glaube, wir haben es alles durch, alle Fragen. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Sonst schreibt mir bitte an podcast@faustfaul.com. Ich möchte jetzt vor allem im Sommer vielleicht sogar jede zweite Folge eine Fragenfolge machen, je nachdem, wie viele Fragen ich noch von euch kriege, damit ich endlich meine Liste abarbeiten kann, die ich von euch habe. Das heißt, schickt mir eure Fragen, postet, kommentiert unter Spotify, YouTube, wo immer ihr das hört oder seht. Ich sehe das alles selber. Ich antworte auch meistens kurz darauf, dass ich es gesehen habe und auf die Liste setze. Wenn euch Rezepte interessieren, wie man eben Nüsse, Samen, Fisch, diese ganzen Nährstoffe auch in die Ernährung reinbringt, wir haben die Faustformel Foodplan App, da sind knapp 1000 Rezepte nach der Faustformel drin, die hilft euch, einen Speiseplan zu machen und eine automatische Einkaufsliste, also da verlinke ich euch den Link in den Shownotes. Überhaupt, wenn ihr lernen wollt, wie ihr euren Heißhunger loswerdet, eure Sättigung normalisiert und die gesunde Ernährung, die all das liefert, was euer Körper braucht, einfach und unkompliziert in euren Alltag einzubauen, dann könnte vielleicht das Faustformel 3S-Programm etwas für euch sein. Faustformel 3S. 3S steht für 3 Schritte zum Wohlfühlgewicht. Da tun wir zuerst den Heißhunger stoppen, indem wir ihn verhindern. Dann kümmern wir uns um die Sättigung und im dritten Schritt kümmern wir uns darum, dass ihr diese guten Gewohnheiten in euer Leben für immer etabliert. Weil kleine Schritte, die wir für immer machen, sind das Wichtigste bei der Ernährung. Also auch das, den Link gebe ich hier unten rein. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr schickt mir viele Fragen und Kommentare. Lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal. Das hilft dem Algorithmus, dass das auch andere Leute finden. Das wäre mir ganz wichtig. Tut mir den Gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, hier ist nochmal ganz kurz die Sascha, nur zur Erinnerung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig oder man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilo loszuwerden. Und hier kommt das Wichtigste. Bis zum 8. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt. Alle, die sich bis dahin anmelden, bekommen einen Spezialpreis. Aber Achtung, Achtung, diese Aktion gilt nur bis 8. Dezember Mitternacht. Verpass also deine Chance nicht. Reserviere jetzt einen Platz und spare auch noch dabei. Also wie wär's? Melde dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Nochmal, der Link ist faustformel wie die Faust und die Formel.com/SOS.